Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der niemals loslässt ein Werk seiner Hände. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Gemeinde, zum Lobe Gottes feiern wir Gottesdienst und grüßen einander als Glieder der Gemeinde Jesu Christi. Wir werden den Gottesdienst feiern, so ist der derzeitige Beschluss beider Kirchenräte in der verkürzten Form, die wir erarbeitet haben, um der Auflage gerecht zu werden, dass Gottesdienste zurzeit Corona-bedingt nicht zu lang sein sollen. Wir hören als erstes Psalm 71, die Verse 1 bis 4. Und wir danken Ingo Derks, dass er die Lieder wieder für uns singen wird, begleitet von Albert Ahrens an der Orgel. Und wer mag, kann natürlich mitsummen. Und der Text wird an der Leinwand erscheinen. Psalm 71, die Verse 1 bis 4. Lasst uns beten. Herr unser Gott, du weißt, wer wir sind. Menschen mit gutem und Menschen mit schlechtem Gewissen. Zufriedene oder unzufriedene, sichere und unsichere Menschen. Christen aus Überzeugung oder aus Gewohnheit. Glauben ist in uns, aber auch Zweifel. Und du weißt, wo wir herkommen. Aus dem Kreis von Verwandten, Bekannten und Freunden oder aus großer Einsamkeit. Aus ruhigem Wohlstand oder aus allerlei Verlegenheit und Bedrängnis, aus geordneten oder aus gespannten oder zerstörten Familienverhältnissen. Es ist unterschiedlich, woher wir kommen. Nun aber sind wir bei dir. Und vor dir gilt, in aller Gunheit gleich, Ungleichheit darin gleich, dass wir alle vor dir und auch untereinander im Unrecht sind. Dass wir alle sterben müssen, dass wir alle ohne deine Gnade verloren werden. Aber auch darin gleich, dass deine Gnade uns allen verheißen und zugewendet ist in deinem lieben Sohn, unserem Herrn Jesus Christus. Wir sind nun hier beieinander, um dich damit zu loben, dass wir dich zu uns reden lassen. Und dies geschehe nun in dieser Stunde, darum bitten wir dich im Namen deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, als Predigtext hören wir aus dem Lukas-Evangelium aus dem 18. Kapitel die Verse 9 bis 14. Lukas berichtet uns: Dann wandte sich Jesus einigen Leuten zu, die voller Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen untadelig dazustehen und deshalb für alle anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgende Geschichte. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich vorne hin und betete leise bei sich: Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen, alle diese Räuber, Betrüger und Ehebrecher oder auch wie dieser Zolleinnehmer hier. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe dir den vorgeschriebenen Zehnten sogar noch von dem, was ich bei anderen einkaufe. Der Zolleinnehmer aber stand ganz hinten und getraute sich nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich zerknirscht an die Brust und sagte: Gott, hab Erbarmen mit mir, ich bin ein sündiger Mensch. Jesus schloss: Ich sage euch, der Zolleinnehmer ging aus dem Tempel in sein Haus hinunter als einer, den Gott für gerecht erklärt hatte. Ganz im Unterschied zu dem Pharisäer. Denn alle, die sich selbst groß machen, werden von Gott gedemütigt. Und alle, die sich selbst gering achten, werden von ihm zu Ehren gebracht. Amen. Liebe Gemeinde, in diesem Gleichnis beschreibt Jesus das Verhalten von 2 Männern beim Gebet im Vorhof des Tempels. Bei diesen 2 Männern handelt es sich um einen Pharisäer und einen Zolleinnehmer. Was haben wir genauer darunter zu verstehen? Die Pharisäer waren die stärkste religiöse Partei im Judentum zur Zeit Jesu. Die Pharisäer, auf Deutsch die Ausgesonderten, setzten sich mit leidenschaftlichem Eifer dafür ein, dass das Gesetz Mose genauestens bis in alle Kleinigkeiten des Alltags hinein beachtet wurde. Dabei ging es dann um die im Gesetz des Mose niedergeschriebenen Regeln, aber auch dann, was es noch schwieriger machte, über die mündlich überlieferten Regeln, die von früheren Gesetzeslehrern aufgestellt wurden. Die Zolleinnehmer, was waren das für welche? Sie trieben für die römische Besatzungsmacht Grenz- und Marktzölle ein. Innerhalb des Zollsystems kam es oft zu Betrügereien. Daher wurden die Zolleinnehmer Dieben und Räubern gleichgestellt. Und da die Zolleinnehmer im Dienst der heidnischen Besatzungsmacht standen und durch ihren Beruf häufig mit Nichtjuden in Berührung kamen, galten sie eben auch als unrein, als jemand, der nicht zugelassen ist zum Gottesdienst im Tempel. Von den Frommen wurden die Zolleinnehmer verachtet, der Umgang mit ihnen wurde gemieden. Das Gleichnis nun beschreibt das hochmütige Auftreten des Pharisäers und das demütige Verhalten des Zolleinnehmers. Jesus beurteilt das Verhalten des Pharisäers negativ, das Verhalten des Zöllners positiv. Im Unterschied zu dem Pharisäer, wird der Zolleinnehmer von Jesus als einer gesehen, den Gott für gerecht erklärt hat, also für vor Gott im Recht befindlich. Dieses Gleichnis, liebe Gemeinde, gibt uns Anlass, über zwei Dinge nachzudenken. Zum einen über das Gebet und zum anderen über das Stichwort Leistung. Sprechen wir zunächst über das Stichwort Gebet, liebe Gemeinde. Das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner hat unsere Gebetshaltung beeinflusst, also die Haltung, die wir einnehmen, wenn wir beten. Die Gebetshaltung, wie sie früher eingenommen wurde, wir sehen das auch hier auf diesem Bild. Ich habe viele Bilder gefunden zu dem Gleichnis von Pharisäer und Zöllner, aber dieses schien mir ganz sinnvoll, auch wenn es so eine etwas altertümliche Darstellung ist. Dieses Bild zeigt, wie der Pharisäer da eben mit nach oben gereckten, geöffneten Händen steht. Und das war die Gebetshaltung, die oft früher eingenommen wurde. Dass man sein Gesicht auch Gott zuwandte, sich von Gott das Gesicht ansehen ließ, sozusagen auch das Herz, alles Gott öffnete und sagte, guck, hier bin ich, schau mich an, so kannst du mich sehen, so kann ich, ohne mich schämen zu müssen, vor dich treten. Aufgrund des Gleichnisses vom Pharisäer und Zöllner wurde so eine Haltung oft falsch gedeutet als hochmütig. Und deswegen ist unsere heutige Gebetshaltung vorwiegend die mit gefalteten Händen und gesenktem Kopf. Dabei gilt aber, liebe Gemeinde, Gebet braucht keine bestimmte Zeit, keinen bestimmten Ort und auch keine bestimmte Haltung. Beim Gebet geht es nicht um messbare Größen wie Anzahl und Dauer. Wobei natürlich bestimmte Zeiten, Orten und Haltungen hilfreich sein können, einfach auch die richtige Konzentration und Besinnung im Gebet zu finden. Soll eine Gebetshaltung den Respekt vor der Größe und der Allmacht Gottes zeigen, ist sie gut. Wird eine Gebetshaltung gewählt, damit sie Dankbarkeit zeigt für die uns von Gott geschenkte Gnade? Okay, alles in Ordnung. Nimmt man eine bestimmte Gebetshaltung ein, damit sie das Bewusstsein des Beters für sein Sündersein und sein Vertrauen auf Gottes Gnade zeigt, dann ist es recht. Hat aber eine Gebetshaltung ihren Inhalt verloren, ist sie genauso falsch und hochmütig wie jene andere. Wird ein Gebet bewusst gesprochen, ist es sinnvoll als Akt der Besinnung. Wird es aber nur ohne Nachdenken runtergeleiert, hat es seinen Sinn verloren. Sinn des Gebetes ist, mein Leben, mein Dasein in der Gegenwart Gottes zu überdenken. Im Gebet vergegenwärtige ich mir und meditiere ich meine Beziehung zu Gott und auch zu meinen Mitmenschen. Ich bringe Dank, Bitte und Fürbitte vor Gott, mit dem ich sprechen kann wie mit einem Freund, dem ich alles anvertrauen kann. Falsch ist es auf jeden Fall, das Gebet, das Gespräch mit Gott dazu zu missbrauchen Gott meine frommen Taten vorzurechnen und mich negativ über meine Mitmenschen zu äußern. Und ich verfehle den Sinn des Gebetes, wenn ich es als fromme Leistung ansehe, für die ich Gottes Wohlgefallen einfordern kann. Und damit, liebe Gemeinde, kommen wir zum zweiten Stichwort, über das uns das Gleichnis von Pharisäer und Zöllner Anlass gibt, nachzudenken: Leistung. Dabei geht es um Leistungsdenken, sowohl im Glaubensbereich als auch im allgemeinen gesellschaftlichen Bereich. Unsere Gesellschaft ist geprägt durch Leistungsdenken. Wer Leistung bringt, wird beachtet. Wer so im Durchschnitt bleibt, wird eher nicht beachtet. Aber wer sozusagen über dem Durchschnitt liegt, kann sich oftmals kaum vor der aufdringlichen Beachtung durch die Medien und durch sensationslüsterne Menschen retten. Und darum versuchen ja auch viele Menschen, durch besondere Leistungen auf sich aufmerksam zu machen, weil sie diese Beachtung wünschen, um dann vielleicht manchmal zu entdecken, ja, vorher war es doch besser. Was sagt Gott zum Leistungsdenken? Wie reagiert Jesus Christus auf Menschen, die sich besonders hervortun wollen? Der im Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner beschriebene Pharisäer will mit besonderen Leistungen der Frömmigkeit Beachtung finden. Zweimal in der Woche fastet er. Dies wird nirgends geboten, aber war Sitte bei denen, die als fromm und gottesfürchtig gelten wollten. Der Pharisäer erbringt diese fromme Leistung auch aus dem Wunsch heraus, durch seine freiwillige Selbstkasteiung, dadurch, dass er freiwillig fastet, an der Sühnung der Sünden des Volkes mitzuwirken. Für sich selber meint er, keine Buße tun zu müssen. Er ist ja seiner Meinung nach keines Gesetzesverstoßes schuldig vor Gott. Aber er erbringt all die Leistung, um sozusagen alles, was die anderen im Volk Israel falsch machen, von ihnen wegzunehmen. Es war nämlich die Auffassung, wenn alle schön, brav, fromm leben, so wie es das Gesetz Mose vorschreibt, dann wird das Reich Gottes auf Erden kommen. Er versucht also für sich, nicht nur für sich, sondern auch für andere, das Reich Gottes herbeizubringen. Er bringt alle Leistungen, die das Gesetz fordert, um vor Gott als gerecht dazustehen. Und wenn er das tut, dann glaubt er, er kann dann auch voller Verachtung auf den Zolleinnehmer herabblicken, der in seinen Augen ein elender Sünder ist. Jesus verurteilt das Verhalten des Pharisäers: Wer mit Gott abrechnen will, verrechnet sich. Glaube ist keine messbare Größe. Jesus hält nichts von messbaren Größen, wenn es um unser Verhältnis zu Gott geht. Dies macht er durch das Gleichnis deutlich. Wer meint, Gott eine Rechnung präsentieren zu können, der irrt sich. Fromme Leistungen werden nicht automatisch mit Heilszuwendungen bezahlt. Gottes Zuwendung zum Menschen hängt einfach nicht mit den Leistungen des Menschen zusammen. Das ist nicht kalkulierbar, messbar, berechenbar. Es ist nicht berechenbar, doch können wir trotzdem mit Gottes Zuwendung rechnen und uns auf sie verlassen. Unser Angenommensein durch Gott, liebe Gemeinde, das ist ein Geschenk. Wir können uns darauf verlassen, dass wir Gottes Liebe geschenkt bekommen. Wir können diese Liebe nicht käuflich erwerben, nicht durch irgendwelche Leistungen herbeizwingen, denn unser Angenommensein durch Gott ist ein Geschenk, das uns von Jesus Christus erworben wurde. Gottes maßlose Liebe kann man sich nur schenken lassen, aber nicht verdienen. Entscheidend ist, und so zeigt es auch unser Gleichnis, Gottes Liebe vertrauensvoll zu erbitten. Somit ist klar, vor Gott zählt Leistung nicht. Und was für das Leistungsdenken im Glaubensbereich gilt, liebe Gemeinde, ist auch im allgemeinen gesellschaftlichen Bereich gültig. Das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner macht deutlich, der Mensch hat einen Wert an sich. Er ist wertvoll, jeder einzelne Mensch, unabhängig von den Leistungen, die er in seinem Leben vollbringt. Denn Gott nimmt um Jesus Christus willen die Menschen ohne weitere Bedingungen an. Daraus folgt für uns, liebe Gemeinde, wir können uns selbst annehmen als von Gott angenommen. Und es ist nicht an uns, Bedingungen aufzustellen, zu denen wir uns unseren Mitmenschen zuwenden. Jeder Mensch hat unsere Achtung verdient. Unsere Selbstachtung und unsere Achtung unserer Mitmenschen brauchen und sollen wir nicht aufgrund von Leistungen gewinnen, sondern allein aus der unerschöpflichen Zuwendung, die Gott uns schenkt. Und Menschen mit zweierlei Maß zu messen, das ist nicht die Art unseres Gottes. Jeder wird angenommen, jeder kann zu ihm umkehren, wenn er den Weg zu ihm verloren hat. Denn so und nicht anders ist zu verstehen, liebe Gemeinde, wenn Jesus am Ende seiner Auslegung des Gleichnisses sagt, denn wenn ihr euch selbst groß macht, wird Gott euch demütigen. Und wenn ihr euch selbst gering achtet, wird Gott euch zu Ehren bringen. Und das ist klar. Wenn Gott die einen erhöht und die anderen erniedrigt, bedeutet dies nicht, dass nun die ehemals Großen die Kleinen sind und die ehemals Kleinen die Großen, sondern es bedeutet, dass nun alle auf derselben Höhe stehen. Etwas anderes als Gleichberechtigung würde auch nicht mit der an die Menschen aller Völker gerichteten Botschaft der Versöhnung durch Jesus Christus zusammenpassen. Ein Himmel, in dem nicht alle Menschen kommen, ist kein Himmel. Gott lädt alle Menschen ein, in die Gemeinschaft mit ihm zu kommen. Durch Jesus Christus, durch die in ihm gezeigte Liebe Gottes zu den Menschen, wird jede Leistung wertlos, jede Sünde hinfällig. Am Maßstab der Liebe Gottes gemessen gibt es keine Höhergestellten und keine Erniedrigten. Liebe Gemeinde, heute Nachmittag werden 10 junge Erwachsene in der reformierten Gemeinde konfirmiert. Ich denke, das wird ganz spannend und die Wettervoraussicht ist ja auch ganz gut, dass wir nicht im Stadion dann ins Schwimmen kommen. Konfirmation. Man kann darüber geteilter Meinung sein, ob 4 Winterhalbjahre Konfirmandenunterricht ausreichen, um ausreichend darauf vorbereitet zu sein, Ja zu sagen zur eigenen Taufe, sich zur Gemeinde Jesu Christi zu bekennen. Von altreformierten Gemeindegliedern habe ich dann Älteren schon, ja, ich bin 8 Jahre in Konfirmandenunterricht gegangen. In Bludenz, wo ich herkomme, wo ich so lange gearbeitet habe, da war das nicht anders zu organisieren, als dass ich die 4 bis maximal 8, 9 Konfirmanden, die ich im Jahr hatte, die konnte ich nur aus ihren ganzen vielen verschiedenen Dörfern ja gerade mal so für ein Jahr Konfirmandenunterricht zusammenkratzen. Man mag unterschiedlicher Meinung sein, wie lange Konfirmandenunterricht sein muss. Und ich gebe auch zu, bei jeder Konfirmation, die ich bisher geleitet habe, Da hat sich mir dann schon mal die Frage gestellt, wie ernst es den jungen Leuten mit ihrem Bekenntnis zur Kirche Jesu Christi ist. Und dann ist es egal, ob die bei der Konfirmation 14 oder 16 oder 18 sind. Da waren immer so ein paar dazwischen, wo ich dachte, nun ja. Und habe dann auch mal gepredigt, Gott wird das Werk vollenden. Das war manchmal so meine Haltung bei manchen, dass ich gesagt habe, ja, lieber Gott, mach du das mal, bring du mal zu Ende, was ich hier angefangen habe. Ich sehe mich da nicht mehr drüber hinaus. Aber wie dem auch sei, liebe Gemeinde, Glauben kann man nicht messen. Wir können als reformierte Gemeinde nur mit dem Konfirmandenunterricht den Jugendlichen alle notwendigen Informationen zum Glauben, zur Glaubensgemeinschaft zur Verfügung stellen, damit sie selbst eine Entscheidung treffen können. Wir können im Unterricht, so halte ich das doch immer, nur bezeugen, woran wir selber glauben, was uns durchs Leben trägt, und dann müssen sie ihre Entscheidung selbst treffen. Und wir können und dürfen, ja, wir müssen und sollen sogar Gottes guten Geist zutrauen, dass er die Herzen der jungen Leute erfüllt, bewegt, zum Vertrauen auf Jesus Christus führt. Sicher gibt es Verhaltensweisen, die eindeutig gegen Gottes gute Gebote verstoßen, die mit Recht Zweifel aufkommen lassen, dass sich eine Person am christlichen Glauben orientiert. Die zeigen, da kann es nicht ganz stimmen mit dem Bekenntnis zu Jesus Christus. Aber wir können zum Beispiel nicht an der Zahl der von den Jugendlichen besuchten Gottesdiensten messen, wie stark ihr Gottvertrauen ist. Und es ist nicht an einer Gemeinde, an einem Kirchenrat oder einer Pastorin oder einem Pastor daran zu zweifeln, dass ein Mensch in die Gemeinschaft mit Gott eingeladen ist und dass jemand diese Einladung angenommen hat. Liebe Gemeinde, das steht fest. Wir sind eingeladen in die Gemeinschaft mit Gott. Dies zeigt uns auch das Gleichnis vom Pharisäer und Zölleinnehmer. Das Gleichnis lädt uns ein, auf Gottes annehmende Liebe zu vertrauen. Lasst uns doch diese Einladung annehmen, denn sie zeigt uns, dass wir Gott ohne Unterschied alle sehr wertvoll sind. Amen. Lied 353, die Verse 1 bis 4. Liebe Gemeinde, Folgendes ist bekannt zu geben. Als erstes ein kleines Dankeschön an das Brautpaar Plompmacher, die am vergangenen Freitag getraut worden sind. Dadurch haben wir heute diese wunderschöne Blumendeko. Wir laden ein zu den nächsten Gottesdiensten. Der nächste Gottesdienst ist am Donnerstag, dem 3.9. um 16 Uhr hier in der altreformierten Kirche. Wir haben also beschlossen im altreformierten Kirchenrat, dass wir diese Donnerstagsgottesdienste wieder aufnehmen. Da wir noch zögern, die Nachmittagsgottesdienste wieder aufzunehmen, weil dann müsste sozusagen die ganze Kirche zwischen dem Vormittags- und Nachmittagsgottesdienst desinfiziert werden und so. Das ist alles noch ziemlich kompliziert. Aber wir wollen donnerstags wieder Gottesdienste aufnehmen und dadurch eben dann auch allen ermöglichen, Gottesdienst zu Hause zu hören. Am Sonntag, dem 6.9. ist um 10 Uhr dann Gottesdienst hier in der altreformierten Kirche. Dort wird dann die Verabschiedung der Kinder aus dem Kindergottesdienst hin zum Konfirmandenunterricht stattfinden. Gleichzeitig ist in der reformierten Kirche auch Gottesdienst am 6.9. Dort wird dann Lektorin Margarete Vogel predigen. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass dann alle zukünftigen Konfirmanden reformiert und altreformiert eingeladen sind, am 20.9., Sonntag am 20.9. zum Vorstellung Gottesdienst der Konfirmanden in die reformierte Kirche zu kommen. Wir hoffen, dass dann nochmal ein schönes Wetter ist, dass wir am 20.9. diesen Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden auch draußen machen können. Aber es wird in den nächsten Tagen dann dazu noch ein genaues Schreiben losgehen. Die Kollekte heute ist bestimmt für die Hoffnung für Osteuropa. Die Türkollekte, Rundgangkollekte entfällt ja, aber Sie haben die Möglichkeit, in die Kirchenkasse und die Diakoniekasse zu überweisen, was Sie sonst vielleicht in die Rundgangkollekte gegeben hätten. Soweit die Abfindung, liebe Gemeinde. Lasst uns beten. Gott, du lässt dein Erbarmen uns leuchten wie ein Licht im Finstern. Dein Evangelium gilt allen Menschen. Keiner soll unerreicht bleiben vom Licht deines Geistes. Du bist nahe auch denen, die sich schwer tun in dieser Zeit mit der Freude am Leben. Darum kommen wir nun auch zu dir mit unserer Fürbitte. Vor dir denken wir an alle kranken, behinderten und benachteiligten Menschen in unserem Ort, in unserem Land und weltweit. Wir denken an die Alten und die Einsamen, an alle, die traurig sind, enttäuscht oder verbittert, und an die, die sich nichts mehr zutrauen. Wir bitten für sie, dass sie nicht abgeschrieben werden, sondern Menschen finden, die sich für sie einsetzen und ihnen helfen. Wir denken an die vielen in aller Welt, die bettelarm sind und auf der Straße leben müssen. Wir bitten für sie, dass sie Unterstützung finden, die Unterstützung, die sie brauchen, und dass sie die Chance bekommen, Arbeit und Wohnung zu finden. Wir denken an die Jugendlichen, die nicht wissen, welchen beruflichen Weg sie einschlagen sollen, an die Jugendlichen, die von einer guten Zukunft träumen und zugleich merken, wie schwierig es ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir bitten für sie, dass sie bei Eltern, Lehrern und Freunden ein offenes Ohr finden und guten Rat, der ihnen weiterhilft. Wir bitten auch für uns selbst, dass wir unseren Teil dazu beitragen können, damit Vorurteile abgebaut werden gegenüber denen, die anders denken und leben als wir, dass wir Außenseiter und Schwache in Schutz nehmen und die zum Nachdenken bringen, die sich ablehnend verhalten. Schenke du uns, Herr, dass wir als deine Kirche die Botschaft deiner Liebe hinaustragen in die Welt, damit andere Hoffnung finden. Lasst uns gemeinsam beten mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lied 250, die Verse 1, 3 und 5. Liebe Gemeinde, ich muss mich entschuldigen, der Abkündigungszettel mit den reformierten Abkündigungen liegt noch warm und trocken drüben im Drucker. Ich habe deswegen, Entschuldigung, leider übersehen, Folgendes abzukündigen. Zum ersten Mal aufgeboten und der Fürbitte der Gemeinde anvertraut werden Heike Stroth und Erik Kamps, deren Trauung am 12.09. hier bei uns in der Gemeinde stattfinden werden. Ich hoffe, es geht euch soweit gut mit der steigenden Spannung und mit der jetzt doch immer aufwendigen Planung solcher Ereignisse bei den Corona-Bedingungen. Gottes Segen begleite euch. Gottes Segen erbitten wir nun auch für uns alle. Herr, wir bitten dich, segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen.